Diese Spiegelstrukturen sind auf Anhieb natürlich kompliziert und ganz besonders dann, wenn man nicht all die Geschichten auswendig im Kopf hat. Aber es ist so, man muss das einfach mal einmal hören. Und jetzt werden wir ja durch die einzelnen Geschichten hindurchgehen und dann kann ich einfach wieder in Erinnerung rufen, übrigens so und so, und plötzlich macht man wieder eine Verbindung und versteht das dann nach und nach besser. Und im Prinzip ist es auch möglich, diese PowerPoint-Präsentation zu bekommen. Die kann ich also frei abgeben und auch was die Bilder anbetrifft, das ist alles sauber rechtlich lizenziert, sodass man das sogar auch wiederverwenden könnte, öffentlich im Hauskreis, alles kein Problem. Und es gibt auch ein Skript zu dem Thema Buch der Richter, ein Word-Dokument oder PDF, das kann man auf meiner Homepage rogerlibi.ch runterladen. Auch das könnte ich noch liefern, wenn das dem einen oder anderen dienen würde. Denn wenn man Notizen macht, ich glaube, man kommt nicht nach. Das ist zu schnell. Ja. Aber das kann man alles so langsam, in Ruhe nachholen, sich nochmal überlegen. Und wenn man einen breiten Rand hat, wie zum Beispiel mit der großen Elberfelder Bibel von CSV, da kann man sogar noch Zeichnungen machen. Das mache ich so in meiner Bibel, dann male ich da einen goldenen siebenarmigen Leuchter rein. Und da sieht man jetzt nochmals diese Struktur des Hauptteils. Es ist wie ein goldener Leuchter. Othniel, dann kommt Ehud, Deborah und der mittlere Leuchter. Der Hauptleuchter ist eben für die Geschichte von Gideon, die in zwei Teilen zu sehen ist. Und dann kommt Abimelech, Jephtha, Simson. Also Othniel spiegelt sich mit der Geschichte von Simson, Ehud mit Jephtha, Deborah mit Abimelech, Gideon mit Gideon. Und das ist ja schon interessant, das ist das siebte Buch der Bibel und wir haben einen Hauptteil mit sieben Teilen, die in der Struktur dem siebenarmigen Leuchter entsprechen. Und es geht ja darum, dass Israel eben die Aufgabe hatte, ein Licht zu sein in dieser Welt. Aber dieses Licht wurde verdunkelt und immer dunkler. Aber immer zwischendrin sehen wir dann wieder die Gnade Gottes aufleuchten, ja, wie die Flammen des Leuchters. Kommt dazu, dass das Buch der Richter insgesamt 14 Richter beschreibt. 2 mal 7 Richter. Samuel beschreibt sich nicht in diesem Buch, weil er eben sich konzentriert auf diese 7 Geschichten, denn er wäre ja schon wieder eine weitere Geschichte, aber die kommt im Buch Samuel. Aber Gott wollte eben in diesem Buch unseren Blick richten auf diese 7 Abfälle und auf diese 2 mal 7 Richter. Das ist Othniel, dann Ehud, kurz berichtet, Shamgar, dann Deborah, Barak, die haben zusammengewirkt, Gideon, dann Abimelech, da sollte auch noch ein Punkt hin, Tola, Jair, die werden auch kurz nur beschrieben, und dann kommt wieder eine Hauptgeschichte mit Jephtha. Und dann Ibzan, Elon, Abdon und dann wieder eine Hauptgeschichte mit Simson. Und wenn man sich so Gedanken macht über diese Richter, dann fällt auf, es sind einige ganz seltsame Leute. Ehud, werden wir gleich noch sehen, war ein Linkshänder. Und das spielt eine grundlegend wichtige Rolle, dass der eben Linkshänder war und nicht Rechtshänder. Das macht die Geschichte wirklich zu dieser Geschichte. Und ein weiterer Richter, der nur kurz beschrieben wird, also immer noch innerhalb der vorigen Hauptgeschichte drin ist, mit Ehud. Shamgar wird erwähnt, wie er Israel geholfen hat mit einem Rinderstachel. Das ist also so ein Stab mit einem Spitz vorne, den man den Rindern hinten, hinten ein bisschen zufügen konnte. Und dann stehen die auf und gehorchen. Wenn sie eben zum Beispiel nicht zum Melken gehen wollen. Ich habe auch mal einem Elbler helfen müssen, eine gewisse Zeit. Ich habe für ihn gekocht auf der Alp. Und er hat die Arbeit im Stall gemacht. Aber morgen früh, so um 5 Uhr, musste ich runter und die Kühe raufholen zum Melken. Und die meisten Kühe, sobald die merkten, jetzt ist es soweit, dann sind die automatisch aufgestanden und raufgegangen in den Stall, um gemolken zu werden. Aber es gab gewisse, die blieben einfach liegen, sitzen. Ja? Und die musste ich natürlich auch holen. Ich habe es dann ohne Rinderstachel gemacht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich bin dann so auf sie zugegangen. Und es gibt so ein richtig Selbstwertgefühl, wenn man merkt, die haben so Angst und diese großen Biester stehen auf und dann gehen sie. Ja? Und dann Deborah, die Richterin, ist überrascht, dass eine Frau diese Richterrolle übernimmt in Israel. Und das ist eben auch eine Besonderheit, die wir noch genau unter die Lupe nehmen werden. Diese Deborah ist eine ganz außergewöhnliche Frau Gottes, Richterin, Prophetin, und sie sah sich als Mutter in Israel. Sie sah sich nicht als Vaterfigur. Sie hatte kein Problem, ja? Wie viele Leute nicht mehr recht wissen, was ist eigentlich eine Frau sein, was ist ein Mann sein. Sie wusste, ich bin eine Mutter in Israel, bezeichnet sich selber so in ihrem Lied, Kapitel 5, Vers 7. Aber dann Barak, das war kein Mann. Der war schon von Gott berufen zum Dienst, um Israel zu retten, aber der hat nichts gemacht. Der musste Deborah nochmals einen prophetischen Aufruf senden und ihn berufen zu diesem Dienst, zu dem er schon längst berufen war. Und dann sagt er, ich gehe, wenn du mit mir kommst. Umsonst gehe ich nicht. Wie bitte? Eben, das war wirklich eine Zeit, wo Männer ein Problem hatten, Männer zu sein. Und eine Frau wusste, was es heißt, eine Frau zu sein. Aber eben, davon werden wir mehr sehen. Und trotzdem hat Barak sich schließlich von Gott gebrauchen lassen, obwohl er ein führungsscheuer Mann war. Und dann Jael, die mit ihrem Zeltpflock Israel zum Sieg verhilft und dem Feind Milch gibt statt Wasser, weil sie wusste, dass der Werbespruch, den man in der Schweiz in den vergangenen Jahren ständig auswendig lernen musste, Milch macht müde Männer munter. Es ist völlig falsch, stimmt überhaupt nicht. Milch enthält ein Protein, also einen chemischen Stoff, der den Schlaf fördert. Ja. Und das wusste sie. Und da hat er so gut geschlafen, erschöpft und dann noch Milch, dass sie ihn dann überwältigen konnte. Im Kampf. Und dann Gideon, der den Sieg erringt mit 300 Leuten, die wie Hunde trinken. Das war ihr Kennzeichen. Sehr speziell. Hunde, unreine Tiere, nach den Gesetzen der Tora, nach den Koscher-Gesetzen, was ist rein, was ist unrein. Da lernt man, ein Hund ist unrein. Aber diese Männer, die wie Hunde trinken, die befreien Israel. Und dann Gideons Kampf mit Krügen und Schofarhörnern. Sehr, sehr speziell. Und Fackeln in den Krügen, ja? Sehr speziell. Ja, aber im Buch der Richter sehen wir, Gott benutzt Menschen, die sehr speziell sind. Und Jephtha, der Sohn einer Hure, der hätte sich sagen können, was bin ich schon? Meine Herkunft ist wirklich nichts Glänzendes. Kommt es darauf an? Überhaupt nicht. Man ist nicht eine Schublade durch seine Abstammung. Gott benutzt Jephtha. Und dann Simson, ein wirklich barbarischer Mensch. Und trotzdem wollte Gott diesen Mann gebrauchen. Und Simson kämpft unter Zuhilfenahme von Schakalen. Und er kämpft mit einem Eselskinnbacken. Also wirklich sehr speziell. Und, aber nicht speziell im Sinn von, so im Allgemeinen meine ich jetzt, von sehr großartig beeindruckend. Ja? Manche von diesen beeindrucken nicht unbedingt gerade durch ihre Besonderheiten, aber Gott benutzt diese Männer und diese Frauen. Das ist so schön. Du siehst, niemand muss denken, ja, ich bin ein bisschen seltsam oder ich bin ein bisschen komisch. Ja, Gott benutzt komische Leute. Und das führt dann eben auch oft dazu, dass man gar nicht so eingebildet ist. Und Gott kann nicht Eingebildete brauchen. Da können wir also einiges sehr praktisch für uns nehmen und eine echte Ermutigung. Ja, wenn man das Gefühl hat, manche Leute finden mich ein bisschen anders. Okay, der Herr auch. Und er kann andere Leute brauchen, die ein bisschen anders sind. Wir waren immer noch dran an der zweiten Einleitung. Wir haben gesehen, also Josua und die Ältesten mussten gehen. Eine nächste Generation kannte den Herrn nicht und die begann eben den Baal zu verehren. In örtlichen Ausprägungen die Baalim. Wir waren bei Richter 2, Vers 11. Jetzt Vers 12. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Übrigens interessant, in der Rede des Engels des Herrn, in Kapitel 2, 1 bis 5, da hat der Engel des Herrn gesagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Und hier steht, dass der Herr, also Jahwe, sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und das zeigt wieder, der Engel des Herrn, der Gesandte des Herrn, ist Jahwe, der Ewige. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit der wahre, ewige, unwandelbare Gott. Und nun, der sie aus dem Land Ägypten heraufgeführt hatte, und sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarot. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er gab sie in die Hand von Plünderern, welche sie plünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum. Und sie vermochten nicht mehr, vor ihren Feinden zu bestehen. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie, zum Bösen, so wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte. Und sie wurden sehr bedrängt, und der Herr erweckte Richter, und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, denn sie hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter gewandelt waren. Indem sie den Geboten des Herrn gehorchten, sie taten nicht also. Und wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter. Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, alle Tage des Richters. Denn der Herr ließ sich's gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern und ihren Drängern. Und es geschah, wenn der Richter starb, so verderbten sie sich wiederum mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem hartnäckigen Wandel. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sprach, darum, dass diese Nation meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten, und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich hinfort niemanden vor ihnen austreiben von den Nationen, die Josua übergelassen hat, als er starb, um Israel durch sie zu versuchen, ob sie auf dem Weg des Herrn, auf den Weg des Herrn achten werden, darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf ihn geachtet haben, oder nicht. Und so ließ der Herr diese Nationen bleiben, so dass er sie nicht schnell austrieb und er gab sie nicht in die Hand Josuas. Also hier wird einfach gezeigt, wie das grundsätzlich dann im Hauptteil immer wieder zu sehen ist. Sie tun, was böse ist, in den Augen des Herrn, Vers 11. Erstens. Und dann zweitens, der Zorn des Herrn entbrennt gegen sie, Vers 14. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und Gott gibt sie in die Hand von Menschen, von Feinden. Das ist drittens in Vers 14 in der Mitte, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum. Und der vierte Punkt ist in Vers 18 beschrieben. Denn der Herr ließ sich's gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern und ihren Drängern. Also wenn sie dann unter Fremdherrschaft standen, dann begannen sie zu Gott zu rufen. Wenn Not war, dann suchten sie Gott wieder neu. Sie waren also so wie viele Menschen heute, die denken, Gott ist so wie die Feuerwehr. Mit der hat man nichts zu tun. Das ganze Jahr, nur wenn es brennt. Dann unbedingt. Und dann schreien sie also zum Herrn. Und dann fünftens, in Vers 16 wird das beschrieben, und der Herr erweckte Richter, und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Diese fünf Punkte, die wiederholen sich ständig in dem Hauptteil. Aber jetzt etwas ganz Wichtiges. Ein Wort, das ich in meiner Bibel speziell angestrichen habe, das ist das kleine Wort mehr. In 2 Vers 19 steht, und es geschah, wenn der Richter starb, so verderbten sie sich wiederum mehr als ihre Väter. Und das ist eben, was das Buch der Richter zeigt, es geht mit jedem neuen Abfall mit Israel noch tiefer hinunter. Und darum haben wir gesehen, in der Spiegelung des siebenarmigen Leuchters, immer in der Spiegelung haben wir das noch Schlimmere, das Negative. Und das zeigt eben dieses Grundprinzip von Richter. Man kann nicht mit der Gnade Gottes spielen und denken, ja, dann ich kann ja nachher wieder zurückkehren. Ja, aber der nächste Abfall kann uns noch tiefer bringen. Einfach, um uns zu lehren, nicht mit der Gnade Gottes zu spielen. Aber das Buch der Richter macht uns Mut. Wenn wir echt umkehren, dann dürfen wir die Gnade Gottes wirklich echt im Glauben in Anspruch nehmen. Ja, wir sind eigentlich schon mittendrin in der besonderen Botschaft des Buches der Richter. Es zeigt uns Gottes Zorn über die Sünde. Das lernen wir aus diesem Buch. So wie sich im Buch Josua Gottes Segen für Gehorsam auswirkte, so kam im Buch der Richter Gottes Fluch für Ungehorsam über das Volk Gottes. Ich verweise da auf 1. Petrus 5, Vers 17 bis 19, und da heißt es, dass das Gericht Gottes beginnt beim Haus Gottes, bei den Gläubigen. Und dass Gott also das Unrecht unter den Gläubigen nicht einfach so akzeptiert. Es wird dann weiter gesagt in 1. Petrus 5, wenn schon der Gerechte mit Not errettet wird, wo will dann der Gottlose erscheinen? Ja? Und hier sehen wir eben Gottes Zorn über die Sünde des Volkes Gottes, wie Gott eben das auserwählte Volk in Zucht eben behandelte, mit Zucht behandelte. Aber, wie ich schon wiederholt betont habe, im Kontrast dazu sehen wir in diesem Buch Gottes strahlende Gnade und Vergebungsbereitschaft. Jedes Mal, wenn das Volk zu Gott schrie, wirkte Gott siebenmal insgesamt einen Neuanfang. Und ich verweise hier auf Sprüche 24, Vers 16. Das ist eben der Vers von Paul Kiene. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und ich habe das schon mehrmals gesagt, diese Tage, auch am letzten Wochenende, aber ich werde nicht müde, das zu sagen, weil es so schön ist. Wir haben im griechischen Grundtext hier Verbformen, die nennt man in der Grammatik Durative. Das sind also Verbformen, die drücken aus, eine Handlung ist nicht ein Akt momentan, sondern etwas, das sich wiederholt oder fortdauert. Und wenn wir übersetzen auf Deutsch, wenn wir unsere Sünden bekennen, sinngemäß, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen. Ein Durativ kann man darstellen, so mit einer Wellenlinie. Im Kontrast zu dem Punktual im Griechischen, einfach ein Punkt. Eine Handlung wird als ein Punkt beschrieben. Er ging in den Wald, einen bestimmten Tag, ja, schlug einen Baum, einen bestimmten Baum hat er geschlagen. Das sind punktuelle Handlungen. Aber er pflegte, in den Wald zu gehen und Bäume zu schlagen. Ja, merkt man, immer wieder. Und im Deutschen muss man das eben ausdrücken mit der pflegte oder er war gewohnt oder so irgendwie. Im Griechen hat man spezielle Verbformen. Wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Durativ, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt, um die Gemeinschaft mit dem Vater wieder herzustellen. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist ein Durativ. Und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber eben, auch eine solche Zusage soll uns nicht eben nie und nimmer zu Oberflächlichkeit gegenüber Sünde führen, sondern es ist einfach das, wenn wir wirklich in Not sind und die Dinge dem Herrn bekennen und umkehren, wirklich im Vertrauen, im vollen Glauben annehmen. Ja, es gilt, auch jetzt. Darum, siebenmal. Was ich auch schon gesagt habe, aber jetzt nochmals zusammenfassend betone, die Botschaft im Buch der Richter zeigt drittens die abwärts treibende Spirale der Sünde. Mit jedem weiteren Abfall wurde es ärger als zuvor. Das Wort mehr ist ganz wichtig. Die kleinen Wörter sind in der Bibel genauso wichtig wie die großen Wörter. Und darum ist es auch wichtig, dass man eine Bibelübersetzung hat, die sehr wörtlich übersetzt, damit eben auch diese kleinen und die Strukturwörter zum Ausdruck kommen. Richter 2, Vers 19, mehr. Und, was wir in diesem Buch lernen, ein Bruch mit Gott führt zum Bruch mit dem Menschen. Das sehen wir in den Schlusswörtern. In Richter 17 bis 18 wird uns gezeigt, wie eben schon ganz früh in der dritten Generation, da wird, also dritte Generation seit Mose und Aaron, wie da eben schon ein Bruch mit Gott durch Götzendienst vollzogen wird. Und dann kommt eben das zweite Schlusswort, eine andere Geschichte, und die ist so schrecklich. Eine Geschichte mit Ehebruch, Massenvergewaltigung, Mord, Perversion, Bürgerkrieg und Menschenraub. Wie ist das möglich? Das ist die Lehre. Ein Bruch mit Gott, Kapitel 17 bis 18, führt zum Bruch mit dem Menschen. All diese schrecklichen Dinge, die Menschen sich gegenseitig antun können, das hängt zusammen mit dem Bruch mit Gott. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, ja, wieso gibt's das? Kindsmissbrauch und all diese schrecklichen Dinge, das hängt zusammen mit dem Bruch mit Gott und mit seinem Wort. Da ist der Mensch zum Schrecklichsten fähig. Und damit ist eben eine weitere Botschaft des Buches, es ist eine Ermahnung an die Erlösten, ein Aufruf zu völliger Hingabe an den Herrn, ohne faule Kompromisse. Römer 12, 1 bis 2 sagt, dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen sollen, unseren Leib zur Verfügung stellen, wie ein lebendiges Schlachtopfer. Und dann wird gesagt, und wir sollen uns dem Zeitgeist dieser Welt nicht anpassen, sondern in unserem Denken umgewandelt werden durch das Wort Gottes, um so in der Lage zu sein, den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. Und bevor es jetzt dann richtig einfach wird, so Geschichte um Geschichte, nochmals etwas mit Zahlen. Aber dann auch wieder verbunden mit einer wirklich praktischen Anwendung für unser Leben. Es stellt sich die große Frage, waren es 480 Jahre oder 594 Jahre? Ich meine, die Zeit vom Auszug aus Ägypten bis Salomo begann, den Tempel zu bauen. Im vierten Jahr seiner Geschichte. Wenn wir miteinander aufschlagen, 1. Könige 6, Vers 1. Da steht, und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Hier wird ganz klar gesagt, das war also 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Aber wir können die Stelle offen lassen und schlagen auf Richter 13. Apostelgeschichte 13. Dort steht dann etwas von den Richtern. Ja, so geht das im Gehirn manchmal. Das sind Assoziationen, ja? Und Assoziationen, das kann eben auch dazu führen, dass man Goethe mit Kupfer verwechselt. Ganz einfach, man verwechselt Goethe mit Lessing und Lessing mit Messing und Messing mit Kupfer. Ja, und so kann man Apostelgeschichte mit Richter verwechseln. Ja? Also, Apostelgeschichte 13, der Apostel Paulus predigt in der Synagoge, Vers 18, und eine Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Und nach diesem, während 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin. 40 Jahre. Also, Paulus erklärt ganz kurz den Ablauf der biblischen Geschichte. Und das in einer Evangelisation. Das war ja Evangelisation in der Synagoge. Und das zeigt uns, Evangelisation ist nicht einfach, wir sprechen über irgendwelche Dinge, sondern wir müssen die biblische Geschichte bringen, die Heilsgeschichte erklären. Einfach so, dass die Leute das verstehen. Also, da haben wir 40 Jahre Wüstenwanderung erwähnt und dann überhaupt 450 Jahre Richterzeit. Ja, wie geht das mit 1. Könige 1? 480 Jahre vom Auszug aus Ägypten bis zu Salomo. Aber sehen wir auf der Grafik hier. Da haben wir doch zuerst 40 Jahre Wüstenwanderung. Und eben 450 Jahre Richterzeit. Und dann kommt Saul mit 40 Jahren. Und übrigens dann David mit nochmals 40 Jahren. Und dann 4 Jahre bis zum Beginn des Baues des Salomo-Tempels. Versteht man das? Aber nur schon 40 Jahre Wüstenwanderung und 450 Jahre Richterzeit gibt 490 Jahre. Das ist ja schon 10 Jahre zu viel. Aber da ist ja noch nicht alles drin. Da muss man ja noch einrechnen, 40 Jahre Saul. Das steht in Apostelgeschichte 13, 40 Jahre. Dann sagt die Bibel, David hat 40 Jahre regiert. Und dann gab es noch 4 Jahre bis zum Tempelbau bei Salomo. Und übrigens kommt noch dazu, man kann biblisch berechnen, die Zeit der Landnahme unter Josua dauerte 6 Jahre. Und dann dauerte es 14 Jahre bis zur ersten Geschichte mit Othniel. Also bis die Fremdherrschaft von Kushan-Rishathaim begann. Ja, jetzt, wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man auf 594 Jahre. Und jetzt, was machen wir? Ja, was man immer machen muss, wenn man etwas in der Bibel nicht versteht. Bibel auf die Seite legen. Und warten, bis der Herr Klarheit gibt. Über diesen Punkt. Schon weiter die Bibel studieren. Aber eben Dinge einfach mal ruhen lassen, wenn es nicht klar ist. Man kann den Herrn bitten, Klarheit zu geben. Und man kann auch mit anderen, die Klarheit haben, sprechen, dass sie vielleicht eine Erklärung geben können. Man kann auch gute Kommentare beiziehen. Nun, das sind 114 Jahre Differenz, nicht wahr? Und wenn man sich jetzt mal diese Zahlen überlegt, in der ersten Hauptgeschichte von Othniel, da lesen wir in Richter 3, Vers 8, wir kommen gleich darauf, Israel war 8 Jahre unter Fremdherrschaft von Kushan-Rishathaim. Und dann gab es 40 Jahre Ruhe. Dann kam die Fremdherrschaft mit Eglon von Moab, 18 Jahre. Dann gab es auch wieder Ruhe. Für 80 Jahre. Es gibt richtige Ruhezeiten für Israel dazwischen. 80 Jahre. Und dann kommt die Zeit der Fremdherrschaft unter Jabin von Kanaan, 20 Jahre. Aber danach hatten die Israeliten wieder Ruhe. Der Richter konnte sie zur Ruhe bringen. 40 Jahre. Dann ist Midian und Amalek das Problem für 7 Jahre. Aber es gibt dann Ruhe durch Gideon, 40 Jahre. Abimelech, der weitere Feind aus dem Volk Gottes, 3 Jahre. Danach kommt die Richterzeit von Tola, 23, Jair, 22. Und dann wieder eine Fremdherrschaft unter Ammon, 18 Jahre. Die Richterzeit von Jephtha, 6, Ibzan, 7, Elon, 10, Abdon, 8 Jahre. Und dann kommt die Zeit der Philister und von Simson. Das ist eine Zeit von 40 Jahren. Aber da ist es ja nicht so, dass Simson Israel befreit hat, sondern er hat 20 Jahre gewirkt während dieser 40 Jahre der Philister. Das ist ganz wichtig, diese 20 Jahre Simson sind inklusive in diesen 40 Jahren der Philister. Die Fremdherrschaft der Philister hat nicht aufgehört. Aber Simson hat gegen die Philister gewirkt. Und dann kommt die Richterzeit von Eli im ersten Buch Samuel. 40 Jahre lang hat er gewirkt, der Hohepriester Eli. Und danach die Richterzeit von Samuel, 20 Jahre. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann gibt das, haben wir's? 450 Jahre. Das ist ja genau die Zahl, die der Apostel Paulus verwendet in der Apostelgeschichte 13. In der Synagoge sagt er gab ihnen danach für 450 Jahre Richter. Ich weiß schon, in modernen Übersetzungen hat man die wenigen Handschriften, auf die sich der Nestle-Aland-Text beruft, genommen. Aber das ist voll falsch. Voll falsch. Ich lese vor, wie der Nestle-Aland-Text klingt in Apostelgeschichte 13, Vers 17. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdenschaft im Lande Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dannen heraus. Und während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Ich muss noch erklären, manche Übersetzungen haben ungefähr 40 Jahre. Sieht man das? Es ist falsch übersetzt. Das Wort Hos auf Griechisch bedeutet wie, ungefähr und auch während. Und zwar während, wenn es gebraucht wird, zeitlich. Man sagt in der Grammatik temporal. Dann muss man übersetzen, also Hos 40 Jahre, das heißt während 40 Jahren und nicht ungefähr 40 Jahre. So wird das bei Menge in seinem berühmten Wörterbuch auch gut erklärt. Und die Bibel macht ja klar, die 40 Jahre in der Wüste, das waren nicht ungefähr 40 Jahre. So sagen wir 42 Jahre oder 38 Jahre. Es waren wirklich 40 Jahre. Und darum ist es korrekt zu übersetzen, während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er es in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Während 450 Jahren. Hos 450. Nicht ungefähr 450 Jahre, sondern temporal während 450 Jahren. Und danach gab er ihnen Richter bis auf Samuel den Propheten. Und jetzt merkt man, das ist ja total falsch, dieser Text. Das würde ja bedeuten, die haben unter Josua das Land Kanaan erobert und das dauerte im Ganzen 450 Jahre. Und nach diesen 450 Jahren gab Gott Richter. Ja, jetzt geht es überhaupt nicht. Der Text ist so falsch, wie es nur geht. Aber in modernen Übersetzungen hat man versucht, das zu tricksen. Indem man es ein bisschen anders formuliert hat, wie es im Griechischen steht. Unglaublich. Aber da merkt man, was moderne Übersetzungen für ein Problem sein können. Und zum Beispiel auch in der neuen evangelistischen Übersetzung ist an dieser Stelle, das ist nicht übersetzt, was im Grundtext steht. Im Grundtext steht so falsch. Also im Grundtext der falschen Handschrift meine ich. Ja? Dieser Minderheitshandschrift, aber die Mehrheit der Handschriften, der Mehrheitstext, völlig klar, 450 Jahre Richter. Und nicht danach gab er ihnen Richter, bis auf Samuel den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre. Also woher hat Paulus diese 450 Jahre? Er hat die Zahlen im Buch der Richter und in Samuel zusammengezählt. Und da kam er auf 450 Jahre. Und das ist auch noch wichtig, es gibt nämlich manche Leute, die sagen, diese Zahlen darf man nicht zusammenzählen. Wahrscheinlich haben diverse Richter in unterschiedlichen Landesteilen zur gleichen Zeit gewirkt. Und darum sei die Richterzeit kürzer gewesen. Aber der Apostel Paulus sagt, 450 Jahre Richter. Während 450 Jahren gab er ihnen Richter. Und wenn man im Buch der Richter die Zahlen alle auf einer Linie zusammenrechnet, kriegt man genau 450, nicht 451 oder 447. Ja? Das wäre so ungefähr 450 Jahre. Aber jetzt haben wir ein Problem. Das ist ein Widerspruch in der Bibel. Nicht wahr? Zwischen 1. Könige 6, 480 Jahre und Apostelgeschichte 13 mit allen anderen Zahlen, das gibt 594 Jahre. Aber was uns auffällt, ist, die Differenz ist 114 Jahre. Und jetzt. Ich habe hier in der Übersicht die Fremdherrschaften als Strafe Gottes, weil sie ihm als König nicht dienen wollten. Da kamen sie unter eine fremde Herrschaft. Ich habe ja erklärt, ab dem Auszug aus Ägypten bis zur Königszeit, da war die Zeit der Theokratie, der Gottesherrschaft. Gott wollte König sein. Aber wenn sie dann unter Fremdherrschaft kamen, dann waren sie eben nicht unter der Herrschaft Gottes. Und wenn man jetzt alle diese Zahlen zusammenrechnet, Fremdherrschaften, 8, 18, 20, 7 und so weiter, was gibt das? Hier, 114. Genau 114 Jahre. Nicht ungefähr, also sagen wir 116 oder 112. Genau 114 Jahre. Und nun, 594 minus 114 gibt 480. Es gibt also keine Abschreibefehler, sondern 480 Jahre, das sind 480 Jahre Theokratie. Vom Auszug aus Ägypten bis zu Salomo. Und diese nicht gezählten Jahre fallen also alle in die Zeit hinein, noch bevor die Monarchie begann. Ja? Eben da, wo Gott der König sein sollte. Aber sie hatten ihn nicht als König in dieser Zeit. Und darum ist das in 1. Könige nicht mitgezählt. Und was können wir daraus lernen? Das waren alles verlorene Jahre. Gottes Plan war nicht dieser Umweg mit diesen Fremdherrschaften, sondern Gottes Plan waren diese 480 Jahre. Und jetzt auf uns bezogen, müssen wir uns im Klaren sein, all die Zeiten in unserem Leben, wo wir uns irgendwie vom Herrn entfernt hatten, das waren verlorene Tage. Und sie werden nie mehr zurückkehren. Und was wir in dieser Zeit auch verpasst haben an Lohn, wird für alle Ewigkeit verpasst sein. Und die Bibel spricht davon, von solchen, die errettet werden, wie durchs Feuer. Und sie werden Schaden leiden. Und das ist wirklich Verlust für die Ewigkeit. Das zeigt uns, wie wichtig jeder einzelne Tag in unserem Leben ist, dass wir in Hingabe dem Herrn nachfolgen, zu seinem Wort stehen und im Gehorsam sind und ihn lieben. Sonst werden wir einmal vor dem Richterstuhl Christi weinen um verlorene Tage, um verlorene Jahre. Aber eben weil der Herr uns da hindern möchte, eben solche Zeiten einmal klagen zu müssen, hat er uns das Buch der Richter gegeben. Und zu zeigen, da sieht man 114 Jahre in der Geschichte des Volkes Gottes, die verloren waren. Gut, jetzt könnte jemand sagen, also das glaube ich nicht, dass man vor dem Richterstuhl Christi weinen wird. Im Himmel wird ja das stattfinden. Nach 2. Korinther 5, Vers 10 und Römer 14, Vers 10 werden alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und dann wird der Lohn verteilt werden. Aber man kann im Himmel weinen. In Offenbarung 5 weint Johannes. Aus einem anderen Grund. Aber es macht klar, im Himmel kann man weinen. Ja. Und man kann sogar im Himmel getröstet werden. Von Lazarus, in dieser Geschichte von dem reichen Mann und dem Lazarus, heißt es, dass er im Schoß Abrahams, ein anderer Ausdruck für das Paradies, dass er jetzt getröstet wird. Der wusste also im Himmel immer noch, was mit seinem elenden Leben war auf Erden. Und im Himmel wird er getröstet. Also ist er immer noch traurig. Was war? Ja? Aber diese Traurigkeit wird schwinden und er wird getröstet. Aber man kann traurig sein im Himmel, man kann im Himmel weinen. Und das wird so sein vor dem Richterstuhl des Christus. Da werden auch alle Dinge, die zwischen Geschwistern nicht geklärt waren auf Erden, die werden dann zur Sprache kommen. Das ist schon ernst. Und wenn man eben solche Dinge einfach stehen lässt und nicht ordnet, das gehört mit zu diesen verlorenen Zeiten. Denn das blockiert unser geistliches Leben. Dann hat der Herr nicht wirklich seine volle Herrschaft über uns. Ja, also wir können wirklich so viel Praktisches aus dem Buch der Richter lernen und heute Nachmittag wird es eben jetzt viel einfacher werden. Jetzt haben wir so das, was ein bisschen strohen ist, überstanden. Aber wir werden dann profitieren davon. Es ist manchmal so beim Bibelstudium, da muss man wirklich ein bisschen durchkämpfen und durchbeißen. Und dann kann man die Früchte genießen. Und das möchte ich in Aussicht stellen für heute Nachmittag.